Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, 5:30 Uhr, da kommt das Regionaljournal.
Regionaljournal Basel am Freitag zu oben, das sind unsere Themen. Gegen den geplanten Rostturm gibt es Widerstand, und zwar in Form von Einsprachen. Schon wieder im Regen. Nach der Schließung des Operationssaals im Riechemer Gesundheitszentrum kommt der Gemeinderat erneut in die Kritik. Intrigen und Wohlklang. Die Mozart-Oper Nozze di Figaro hat im Theater Basel Premiere gehabt. Und unser Wochengast ist der Basler SP-Nationalrat Rüdi Ersteiner. Er tritt nach 15 Jahren im Amt zu Bern jetzt zurück. Das Wetter, das zeigt sich morgen schon fast aprilhaft. Regenschauer, aber auch auffällige. Im Studio ist der Peter Pollack. Der Basler Pharmakonzern Roche will hoch raus. Sehr hoch. 175 Meter ist der geplante Büroturm, den Roche kurz vor Weihnachten der Öffentlichkeit vorgestellt hat. In diesen Tagen läuft jetzt die Planauflage für den Wolkenkratzer ab. Bei so einem markanten Gebäude ist die Kritik quasi schon vorprogrammiert. Und Widerstand gibt es tatsächlich jetzt auch. Beat Giger.
Der Widerstand dürfte, wie schon beim ersten Turmprojekt, das Roche selber aus Kostengründen wieder zurückgezogen hat, hauptsächlich aus dem Quartier selber kommen. Von Anwohnerinnen und Anwohnern, die Angst vor dem Schattenwurf haben. Beim Bauinspektorat Basel-Stadt sind bis gestern 5 Einsprachen eingegangen. Noch nicht mitzählt ist dort Einspruch vom Verkehrsclub bei der Basel, dem VCS. Der hat zwar nicht grundsätzlich etwas gegen das Hochhaus, findet aber, dass die Verkehrssituation bei der Planung zu wenig berücksichtigt sei. Die VCS-Geschäftsführerin Stefanie Fuchs.
Ja, wir werden einen Einspruch machen. Wir befürchten dort einfach einen sehr grossen Sachzwang, dass wenn der Bau mit den 1900 Arbeitsplätzen in Betrieb ist, dass die Parkierungslösung einfach her müssen und dass dann unter diesem Druck nur noch suboptimale Lösungen möglich sind.
Der VCS will darum die Roche verpflichten, schon jetzt eine verbindliche Aussage zum geplanten Parkregime zu machen.
Eine gute Parkierungslösung muss garantiert werden, aber eben nicht erst bei Inbetriebnahme von diesem Bau, sondern bereits, wenn man Bewilligungen dafür ausspricht.
Keine Opposition kommt dagegen vom Basler Heimatschutz. Im Unterschied zum Neubau von der Messe oder zum Casino-Projekt von der Zaha Hadid möchte man keinen Einspruch, hat der Heimatschutzgeschäftsführer Paul Dilitz gegenüber dem Regionaljournal gesagt. Zwar hat man sich das überlegt, ging aber davon aus, dass die Roche genug sorgfältig vorging. Am Herzen liegen hier im Heimatschutz vor allem die architektonisch wertvollen Gebäude vom ehemaligen Roche-Hausarchitekt Otto Salvisberg.
Seit knapp 3 Monaten ist das neue Gesundheitszentrum zu Riechen jetzt in Betrieb. Vor ein paar Tagen ist bekannt worden, dass der Operationssaal auf Ende März schon wieder geschlossen wird. Gründe für die Schließung sind einfach, dass die Nachfrage nach Operationen im Gesundheitszentrum zu klein sind. Roland Schnetz.
Die Auseinandersetzungen um die Schließung des Gemeindespital in Riechen sind für die Riechener Verhältnisse mit außerordentlicher Härte geführt worden. Nicht zuletzt, weil auch die Wahlen für die neuen Gemeinderäte und Einwohnerräte angestanden sind. Im Mittelpunkt der Kritik ist der Riechener Gemeinderat gestanden, der die Schließung vom Spital beschlossen hat. Jetzt ist der gleiche Gemeinderat schon wieder im Schussfeld. Scharfschiessen tut vor allem die SVP. Sie wirft dem Gemeinderat vor, er würde das Gesundheitszentrum, das von der Firma Meconex betrieben wird, schrittweise schliessen. Der zuständige Gemeinderat Michael Martig kontert den Vorwurf, dass der Operationssaal aus taktischen Gründen erst nach der Wahl geschlossen wird.
Das ist ein unberechtigter Vorwurf. Es war von Anfang an die Haltung vom Gemeinderat, ein Gesundheitszentrum anzubieten, das die Bevölkerung auch nutzt. Und da ist natürlich der Teil der ambulanten Operationen etwas, das zwar neu ist, aber wo man das Gefühl hatte, das könnte auf ein Interesse stossen.
Letztlich entscheiden, ob es einen Operationssaal, also ein sogenanntes OP, braucht. Das würden aber die Patienten, die zuweisenden Ärzte und auch das Personal, das die Operationen dann durchführt.
Dass es nicht funktioniert hat, liegt an allen diesen drei Teilen des Systems und ist sicher nicht das Problem vom Gemeinderat. Und etwas kommunizieren kann man erst dann, wenn es klar ist. Und der Entscheid, ob man den OPs betreiben will oder nicht, ist eine Sache vom Betreiber. Und damit hat Meconex müssen entscheiden, ob sie den Betrieb so noch weiterführen können oder nicht.
Betroffen von dieser Schliessung sind 9 Angestellte. Für sie ist die Kündigung besonders hart, weil sie noch in der Probezeit sind und nur eine Kündigungsfrist von 2 Wochen haben. Hat das Seespital Riechen Ende Jahr verloren, so wären sie im Sozialplan integriert, wie alle anderen Angestellten auch, die haben müssen gehen, sagt Ros Müller vom VPOD. Seine Forderungen?
Der Gemeinderat von Riechen erwartet, dass er jetzt klar den Sozialplan, wie er für das restliche Personal gehalten hat, auch für die 9 Betroffenen aus dem OP anwenden. Es geht darum, dass vor allen Dingen die alte Pensionskassenregel gilt, also PK Basel-Stadt und nicht die auf der Mekonix. Und dass der Sozialplan, dass die Leute nach ihren Dienstjahren, wie sie im Gemeindespital Riechen geschafft haben, auch eine Entschädigung kriegen.
Beim Gemeinderat Michael Martig rennt die Forderung von Urs Müller allerdings offene Türen ein.
Es ist ja so, dass der Sozialplan für alle ehemaligen Mitarbeitenden vom Gemeindespital gilt. Und da gibt es solche, die eine Stelle hatten und aus irgendeinem Grund das nicht geklappt haben. Und damit gibt es eine Härtefallsituation. Und das ist etwas, was im Sozialplan vorgesehen ist. Und das steht diesen 9 Mitarbeitenden offen. Da muss man gar nichts ändern. Das ist eine Forderung, die eigentlich erfüllt ist vom Sozialplan her.
Aus Sicht von Michael Martig sieht es also so aus, als würden die 9 Angestellten allen anderen gleichgestellt, die das Spital schon Ende Jahr verloren haben. So würden sie wenigstens nicht für ihre Loyalität einem alten Arbeitgeber gegenüber gebüsst werden.
Wir sind bei den Meldungen. Die Basler SP hat bei der geplanten Ausgliederung der Spitäler Vorbehalt. Die Ausgliederung hat die Regierung gestern vorgestellt. Die SP will sich jetzt gegen eine mögliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für das Spitalpersonal wehren. Und ebenso wichtig ist für die SP, dass die Ausgliederung keine negativen Auswirkungen auf die medizinische Versorgung der Bevölkerung hat. Beim Basler Zahnimplantathersteller Strauma ist es heute an der Generalversammlung zum schon früher angekündigten Machtwechsel gekommen. Der bisherige VR-Präsident Rudolf Mark hat sein Amt an Gilbert Achermann abgegeben. Neue CEO wird statt dem Rudolf Mark der Beat Spalinger, Vizepräsident der Thomas Strauma. Im Zusammenhang mit einer versuchten Vergewaltigung kürzlich zu Basel hat es eine Festnahme gegeben. Dank einem DNA-Profil und Ermittlungen ist ein 16-Jähriger festgenommen worden. Der Jugendanwalt hat die Untersuchungshaft verfügt und leitet die weiteren Ermittlungen. Am 17. März ist eine Frau an der Julia Gauss-Strasse von einem Unbekannten angefallen worden. Er hat sie probiert zu vergewaltigen. Sie hat ihm daraufhin eine Zigarette ins Gesicht gedrückt und so können flüchten. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Gestern Abend hat Mozart die italienische Oper «Le Nozze di Figaro» auf der grossen Bühne vom Theater Basel Premiere gehabt. Regie geführt hat der Schauspieldirektor von Bochum, der Elmar Görden. Der Mario Venzago hat das gleichbesetzte Sinfonieorchester Basel dirigiert. Hier der Premierebericht von Jörg Erni.
In dem turbulenten Spiel mit einfachen und doppelten Intrigen gibt es nur gehörnte Ehemänner und betrogene Frauen. Es wird deftig geliebt und gelogen, bis es niemand mehr glaubt. Alles nur wegen dem Graf seinem Recht auf die erste Nacht, wo er zwar aufgehoben, aber wegen der rassigen Susanna, wo der Figaro heiraten sollte, noch rausgeschoben hat. Die Wände hören zu, hinter Türen in Kästen und unter Umzugskarton kann man sich verstecken, zum mitzubekommen, wer wieder einmal wem die Liebe erklärt. Alles gleich, der Hochzeitstag, die Folie, ist ein einziger Karneval, wo man sich verkleidet, um eine falsche Frau zu sein, wo der Graf wieder einmal unter den Nagel rißt. Es ist ein Graf ohne Zopf und Perücke, vielmehr ein Banker im Seidenanzug, wo die Boni locker sitzen und er über alle in seinem Haus Macht ausübt. Das einzige Versteckspiel handelt in modernen Bühnenbildern von einem Schlafzimmer mit haushohen Kästen wie aus dem Wohnbedarf, mit edelweissen Millersessel und Sofas oder sogar in einem Kakteengarten, wo könnte im amerikanischen Westen hoch über einer Grossstadt liegen. Schräg eingebaut ist diesmal die Bühne und kein Rechteck mehr ist der Orchestergraben, wo die Musiker locker auf Sichthöhe spielen. Der Regisseur lässt Zügel los und gestaltet jede Rolle ganz persönlich, frech und unverfroren, vom einbildenden Graf bis zum tollpatschigen Gärtner, von der quietschfidelen Susanna bis zur unglücklichen Gräfin, vom raffinierten Figaro mit einem frechen Rossschwänzle bis zur zickischen Marcellina. Alles aus einem Guss, ausnehmend schön gesungen wird, wie auf einer CD-Aufnahme, und das nicht nur von den Vollprofis, sondern auch von Sängern wie der Südamerikaner Eugene Khan, der als Mitglied vom Opernstudio Avenir noch in Ausbildung ist. Dass Maya Bog in Basel wieder als Mozart-Sängerin zurückkommt, nimmt man freudig zur Kenntnis. Auch wie der Koreaner Eung Kwan Lee sein Figaro mit prallem Leben und baritonalem Schmelz erfüllt, ist er ohrenweit. Am Pult vom nur 30-köpfigen Sinfonieorchester Basel steht Mario Venzago. Der frühere Chefdirigent hat die Mozart-Oper schon lange nicht mehr dirigiert und sein ganzes Herzblut hineingelegt, um den Mozart mit neuem Leben zu erfüllen. Viel Szenenapplaus, ein langer Schlussapplaus und bravi hat das Premierepublikum auch für die Regie, das Bühnenbild und Kostüm locker gespendet.
Ja, gerne. Die nächste Aufführung von Le Nozze di Figaro ist am Sonntag zu oben, am 6:30. Regionaljournal Basel, es ist 18 Minuten vor 6. Hier zu unserem Wochengast. 15 Jahre lang hat Rudi Rechsteiner den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat vertreten. Für die SP-Vertreter sind vor allem seine Hauptthemen Energiepolitik und Pensionskasse wichtig gewesen. Nach der Frühlingssession in Bern tritt Rudi Rechsteiner zurück und macht im Mai dann einen Beat-Jans-Platz. Der Abgang vom 52-Jährigen letzte Woche am Schluss von der grossen Klimadebatte im Rot ist dabei sehr geräuschvoll über die Bühne gegangen. Der Rudi Rechsteiner ist sich nämlich mit dem Bauernvertreter von der SVP in Tor geraten. Und mit dem Zürcher SVP-Nationalrat Max Binder ist es deswegen sogar zu einer allerdings harmlosen Rempelei gekommen. Ich habe heute Mittag mit dem Rudi Rechsteiner geredet und ihn gefragt, ob hier die diversen Blessuren schon verheilt sind.
Ja, das ist, da hat es nichts zu verheilen gegeben. Es war ein Ausrutscher gewesen. Das ist vergessen. Er hat sich auch dreimal entschuldigt bei ihm. Was aber bleibt, ist natürlich, dass wir in der Klimapolitik in der Schweiz überhaupt nicht vorwärts kommen. Es ist sehr widersprüchlich, wenn ich jetzt Bilanz ziehe, muss ich sagen, die neuen erneuerbaren Energien, die haben einen riesen Aufschwung. Und dort ist es mir gelungen, in den letzten 10 Jahren vieles durchzusetzen. Und wenn es um die schweren Autos geht, um das Benzin, um den Benzinpreis, dann regieren andere Leitmotive, also ich würde jetzt sagen, für den Bundesrat Merz ist das Wichtigste, dass die Deutschen in der Schweiz tanken und ihre Steuern auf Benzin in der Schweiz abgeben. Und die Klimapolitik ist ihm vollkommen wurscht. Auch die FDP ist ganz gegen Klimaschutz in Bern. Man muss das einfach mal feststellen. Zusammen mit der SVP.
Darf ich Sie unterbrechen auf Klimapolitik und Energie? Käme ich gerne, aber ich würde gleich gerne einen Moment bei dieser Auseinandersetzung bleiben, einfach weil es doch sehr ungewöhnlich ist für ein Schweizer Parlament. Wie erklären Sie sich das? Sie haben gesagt, es ist ein Ausrutscher, aber nichtsdestotrotz, es ist doch ziemlich intensiv gewesen, die Auseinandersetzung, auch fast mit persönlichen Angriffen und so. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es ist einfach so, die SVP spielt sich gerne auf in der Opferrolle. Sie sind immer die, die alles verlieren und so. Und sie sehen sich nie in der Täterrolle, dass sie sehr viel Geld in Bern abholen und beim Klimaschutz eben mitverantwortlich sind für grosse Schäden. Und auch dort kassieren. Ich bin der gewesen, wo er das halt geradeaus gesagt hat. Das hat sie extrem hässig gemacht. Und vor allem die Landbevölkerung stellen sie ja immer als Verlierer dar. Es ist in Wirklichkeit aber so, dass Basel-Stadt und auch die Region Basel viel mehr Geld in Finanzausgleich einzahlt und dass eigentlich dann die Bauernvertreter fast alle Fortschritte blockieren und uns auch verhöhnen. Also um das geht es. Sie haben sich immer lustig gemacht über uns und haben die Umweltschützer als realitätsfremd angestellt. Das ist so der Tenor bei ihnen.
Eben, Sie haben dort gesagt, unter anderem Basel ist leid, dass man ständig für die Bauern zahlen muss. Ist das ein bisschen auch ein Frust gewesen über den mangelnden Einfluss von der Region Basel in Bern?
Nein, eigentlich nicht. Ich erlebe, der Einfluss ist absolut durchschnittlich. Es ist nicht überdurchschnittlich, aber es ist nicht so, dass Basel in einer Verliererrolle ist. Ich nehme Basel als durchaus, aktiv war in Bern und auch, es hat verschiedene Orte, wo Basel auch Geld bekommt, also im Hochschulwesen. Ich finde nicht, dass Basel marginalisiert ist. Basel sollte ein bisschen selbstbewusster manchmal auftreten. Und natürlich haben wir das Problem, dass wir verschiedene Regierungen haben in der Nordwestschweiz, die nicht immer am gleichen Strick ziehen. Aber auch das, denke ich, hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Also man hat eine gemeinsame Uni jetzt, man macht eine gemeinsame Bildungspolitik. Ja, man könnte einfach noch ein bisschen selbstbewusster in Zukunft planen. Was ich beobachte, ist, dass wir beim Verkehr wirklich im Rückstand sind. Das hat sicher mit der Grenznähe zu tun, aber es ist halt so, dass zum Beispiel Zürcher die ganze S-Bahn und auch durch Durchgangsbahnhof, was sie jetzt bauen, vorausgezahlt haben. Also da hat man sehr langfristig und grosszügig geplant und hat gesagt, wir brauchen die Infrastruktur, wir zahlen sie selber und der Bund soll halt das Geld nachher schicken. Sie haben dort mit Fakten geschaffen. In Basel hat man sich mit ein paar Tramverlängerungen begnügt und mit einer Liestler, wie heisst das, Bahnüberwurf, wo man quasi eine Weiche mehr hat. Aber das sind nicht eigentlich planerische Leistungen.
Hat man denn beim Wiesenbergtunnel, das ist ja das grosse Thema diese Woche gewesen, hat man da auch anders vorgehen?
Ja, wie sie beim Wiesenbergtunnel denkt es mir schon, dass es ein bisschen logisch ist, dass das in der Prioritätenliste weiter hinten ist, weil heute zum Beispiel die Verbindung Lausanne-Genf, da stehen die Leute im Zug. So Zustände haben wir bei uns in der Region noch nicht. Und es ist generell das Problem vom Bund, ist einfach, dass der Bundesrat Merz ein Sparprogramm am anderen lanciert, obwohl die Kasse voll ist. Und darunter leidet die Infrastruktur. Also wenn man will bei der Bahn jetzt die Infrastruktur sichern, müsste man vor allem eine Zusatzfinanzierung organisieren. Ich habe gedacht, der Bundesrat würde mal eine CO2-Abgabe einführen auf Verkehrsmittel. Und das hat natürlich mit einer Teilzweckbindung können die Mittel bringen. Aber ich erlebe den Bundesrat, den wir jetzt haben, mit dem Rücken zur Wand, nicht sehr handlungsfähig und auch europäisch gesehen halt einfach isoliert. Das hat man sehr gespürt. Wir befinden uns eigentlich im nicht autonomen Nachvollzug zu Europa. Es ist kein autonomer Nachvollzug mehr. Wir machen, was man uns sagt. Und ja, ist es dann interessant, dass jetzt zum Beispiel ein Nord Bindung in Basel-Stadt dann plötzlich ein Thema ist, wenn der SBB-Chef in Berlin verhandelt. Und wenn Berlin sagt, okay, wir wollen in Basel eine schnellere Verbindung nach Süden, wir lassen den Badischen Bahnhof vielleicht aus, dann plötzlich ist das ein Glockengeräusch, das man in Bern hört.
Wir haben es am Anfang des Gesprächs schon gehört, ich habe Sie dort gestoppt, eben Thema Energiepolitik. Das war ja eins von Ihren grossen Schwerpunkte in Ihrer parlamentarischen Karriere. Wie sieht denn Ihre persönliche Bilanz auf diesem Gebiet aus?
Ja, wie gesagt, ich bin ein Stück weit sehr zufrieden, weil jetzt mit den Einspeisevergütungen, da haben wir jetzt ein Projekt, das schon zwei AKWs ersetzen, auf der Warteliste beim Bund. Die Vergütungen bewegen jetzt Milliarden an Investitionen. Das ist sehr erfreulich. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich allein bei der Photovoltaik 6'000 Leute haben Projekte eingegeben und kriegen kein Geld. Also es ist bereits am ersten Tag alles erschöpft gewesen. Und das zeigt in der Schweiz, dass es eben nur kleine Schritte gegeben hat, sehr zögerlich. Und ja, wenn ich jetzt gehe, wenn ich abtritt, ist natürlich die grosse Volksabstimmung, wo ich sage, es gibt eine Jahrhundertabstimmung über ein neues Atomkraftwerk. Die hat nicht stattgefunden. Ich bin aber auch froh, dass sie noch ein paar Jahre braucht, bis es so weit ist, weil in den 3-4 Jahren wird sich Wind und Sonne nochmal zweimal verdoppeln, weltweit, was den Umsatz anbelangt. Und in ganz vielen Ländern setzen sich die Techniken jetzt durch. Und es ist keine Frage, dass das in der Schweiz auch kommt.
Aber gerade im Zusammenhang mit so einer Abstimmung haben Sie ja kürzlich gesagt, nach der Pensionskassenabstimmung, Sie sind sicher, dass es dort ein gleich wuchtiges Nein wird geben vom Volk oder vielleicht sogar noch wuchtiger wie das vom 7. März. Was macht Sie da so sicher?
Ja, weil das System ist genau das Gleiche. Die Versicherungen haben die bürgerlichen Parteien vollkommen eingekauft. Also da hat es grosse Spenden gegeben und sehr viele Inserate und das Volk hat ganz anders gedacht. Ich bin gestern Abend an einem Vortrag in Waldenschwil im hinteren Kanton Aargau im Freiamt und der ganze Saal, sind alles Förster gewesen und Sonnenkollektor, Gewerbler, also ich würde jetzt sagen tendenziell eher FDP, sind dort im Saal gewesen, die haben alle gefunden, ja, das stimmen wir nein, wir wollen eine andere Zukunft und das im Kanton Aargau, das ist mir so noch nie passiert, aber meine Vision, Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, die ist heute in der ganzen Schweiz präsent und ich bin überzeugt, dass sich das durchsetzt.
Aber andererseits, wo sie angefangen 1995, sind AKWs so aus meiner Wahrnehmung raus, das hat man nicht geredet, das war kein Thema gewesen. Und jetzt irgendwie so eine Art Tabubruch, es wird doch wieder darüber diskutiert, empfinden Sie das nicht als fast eine Niederlage?
Ja, es ist eine gewisse Dreistigkeit von der Atomlobby, das nochmal aufzutischen. Eine Unverschämtheit eigentlich. Persönlich habe ich erlebt, dass meine Hauptgegner, der Ueli Fischer und der Rudi Steiner, beide FDP und beide Präsidenten von der Atomlobby, sind beide abgewählt worden vom Volk. Und ich muss sagen, ich selber darf jetzt erhobenen Hauptes aus dem Nationalrat zurücktreten, er wird nicht abgewählt. Das sagt mir auch, dass ja, bei der Atomlobby heute nicht mehr Figuren am Werk sind, die Einfluss haben. Die Bürgerlichen verstecken sich bei diesem Thema. Sie wollen nicht als Lobbyisten von Atomlobby gelten. Und was funktioniert, ist die Propaganda. Die ist dominant. Aber realwirtschaftlich werden heute, ich sage jetzt, ein AKW, das jetzt in Finnland gebaut wird, das wird alle 9 Wochen durch Windenergie ersetzt. Also das heisst, wir sind vom Tempo her ganz rasant unterwegs in einer Gesellschaft, wo man mit sauberem Strom Autofahrt, mit sauberem Strom heizt und wo jeder am Schluss ein Solardach hat. Punkt.
Aber ist es nicht so, dass die Schweiz so auch vor 15 Jahren eigentlich führend war bei all dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, wo wir reden davon? Und heute hat man ein bisschen das Gefühl, eine Wahrnehmung so, die Schweiz schwimmt da allenfalls im Mittelfeld mit.
Ja, das ist schon, die Atomlobby hat das Land vollkommen blockiert. Also wir haben ja keine Innovationen durchgekriegt, bis eben die Stromliberalisierung gekommen ist. Dort ist es uns dann gelungen, in diesem Päckchen die Einspeisevergütungen einzuführen, aber auch die Liberalisierung selber, nämlich der Wettbewerb unter den Kraftwerken in Europa, wo ich ja immer dafür war, auch übrigens gegen meine eigene Partei. Der Wettbewerb, der bricht durch Atomenergie das Knick. Es gibt nie mehr AKWs, die man ohne Subventionen bauen kann.
Und die Rechtsteine wollen noch einen Schritt weitergehen. Sie treten jetzt ab, 52. Das ist ein Alter, wo manche anderen anfängt zu politisieren. Wenn man sie so hört, reden, wie engagiert sie sind, gibt es für sie eine Zukunft jetzt ohne Politik? Wie geht denn das jetzt weiter?
Ja, ich richte mich tatsächlich darauf ein, dass ich jetzt Privatmann wird. Ich werde meine selbstständige Erwerbstätigkeit ausdehnen. Ich habe einen kleinen Lehrauftrag angeboten bekommen und werde im Thema Energie weiter drin bleiben. Ich darf im Verwaltungsrat von der IWB mitwirken und bin jetzt dort Präsident vom Ausschuss Energiebeschaffung. Das heisst, ich darf Windfarmen einkaufen oder mindestens mitreden, wie man die und wo man die dann bestellt. Und das sind sehr grosse Geldbeträge, die jetzt hier fliessen. Für mich geht das Thema einfach weiter. Und ich werde mich sicher zu Wort melden, auch in Zukunft, aber einfach als Privatperson.
Aber ersetzt denn das aktive Politisieren?
Auf eine Art schon. Also, wissen Sie, ich habe schon in meinem Amt immer Bücher geschrieben nebendran und bin bekannt worden durch die Vorträge. Man muss nicht unbedingt Mitglied sein vom Parlament, um Einfluss zu nehmen, wenn man gute Ideen hat.
Es ist möglich, dass Anita Fetz vielleicht im Ständerat, ich weiß nicht, nochmal antritt oder nicht mehr antritt. Ständerat für Sie ein Thema? Interessieren Sie sich dafür?
Ich glaube, dass Anita Fetz mit Sicherheit wieder antreten wird. Das ist für mich kein Thema.
Die Woche hat es eine Polemik in der SP Basel-Stadt. Da sind Sie ja Mitglied unter Martin Lüchinger. Er ist dann glänzend wiedergewählt worden. Was halten Sie von Martin Lüchinger als Parteipräsident?
Ich erlebe ihn als sehr umsichtig und sehr umgänglich. Ein Bahnen ist er fast ein bisschen zu lieb. Die SP ist vielleicht in einer neuen Rolle, einfach weil wir zusammen mit den Grünen eine Regierungsmehrheit haben. Und dann ist es immer ein bisschen Gefahr, dass man eigentlich die eigenen Ziele versucht, über die Regierung zu verwirklichen. Und dann wird die Fraktion im Grossen Rat vielleicht zu brav. Das ist ein Haufen Basismitglieder ein bisschen aufgestossen, die jetzt verlangt haben.
Ihnen auch?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe jetzt erlebt, zum Beispiel bei der IWB haben wir ja auch 100% erneuerbar ins Gesetz geschrieben. Also wir haben gesetzliche Revisionen gehabt in den letzten 2 Jahren, wo grosse Fortschritte, wichtige Meilensteine sind. Und jetzt kommt verschiedene andere neue Projekte im Verkehrsbereich, die Parkraumbewirtschaftung mit und im Moment ist Basel gut unterwegs und auch die SP, was ich möchte, wäre, dass man ein bisschen mehr auf die Strasse geht noch und wieder politische Projekte auch in der Öffentlichkeit mehr diskutiert und lanciert.
Ist das denn auch eine Kritik an Martin Lüchinger, weil man ja gesagt hat, eben gerade jetzt bei der Landhofabstimmung, da hat man die Partei zu wenig wahrgenommen. Sie haben gesagt, Bahnen ist er zu lieb, ist er Ihnen auch zu lieb?
Er kann noch ein bisschen zulegen, aber wie gesagt, also er hat etwas vom Kasten und gerade im Landhof ist ein schlechtes Beispiel, weil ja alle Parteien sind uneinig gewesen und man hat durchaus auch Podien gehabt und so. Letztlich hat auch einfach das Volk entschieden und das müssen wir jetzt akzeptieren.
Aber jetzt das Schauspiel, das jetzt die SP Basel-Stadt die Woche gegeben hat, dass man da im Vorfeld gehört hat, es gibt einen Putsch, Gerüchte und dann kumpeln die Medien natürlich auf und dann ist nichts. Sind Sie da glücklich gewesen mit dem?
Es ist mir lieber, wenn man es jetzt diskutiert, als drei Monate vor der Wahl.
Und die ersten Menschen schon angesprochen, Sie treten jetzt ab. Sie sind jetzt zwar bis Mai noch offiziell im Amt, aber es gibt keine Session mehr. Haben Sie jetzt auch mehr Freizeit? Ich habe gesehen, eins von Ihren Hobbys ist Bariton und Saxophon. Gibt denn das, haben Sie denn da noch Entwicklungsmöglichkeiten neben Ihrer Familie?
Ja, also vor allem freut sich meine Frau und meine Kinder freuen sich, dass ich nicht mehr immer in Bern bin. Und ich selber freue mich auch sehr darauf. Dann freue ich mich, dass ich ein bisschen mehr wandern darf und auch vielleicht mehr Zeit habe zum Lesen. Und ich habe auch schon im Sicherheitsorchester, wo ich Mitglied bin, gesagt, ich würde jetzt dann einmal Probeleitungen übernehmen. Das heisst, da muss man bestimmen, was wird geübt und man muss schauen, dass die Leute kommen und proben. Auf solche Sachen freue ich mich verrückt. Aber vielleicht habe ich dann schon auch Entzugserscheinungen von der Politik. Das ist durchaus möglich. Im Moment erlebe ich es ein bisschen als Befreiung, dass ich einmal nach 14,5 Jahren, 15 Jahren fast, einfach wieder ein bisschen mehr darf, Privatmensch sein.
Du, Rudi Rechsteiner, hast noch bis in Mai Nationalrat für die SP in Bern vom Kanton Basel-Stadt. Und jetzt ist es dann gerade 6:03 im Regionaljournal Basel auf der S1 Donnals, wichtigst aus der Obersendung. Gegen das geplante 175 Meter Hochhaus am Hauptsitz vom Basler Pharmakonzern Roche gibt es, nicht ganz überraschend, Widerstand. Bis gestern sind beim Basler Bauinspektorat 5 Einsprüche eingegangen. Noch nicht mitzählt ist hier ein Einspruch vom VCS bei der Basel. Der will die Roche schon jetzt dazu verpflichten, ein Verkehrskonzept zu entwerfen. Der Gemeinderat von Riechen kann ich nichts dafür, als der Operationssaal vom neuen Gesundheitszentrum schon nach 3 Monaten wieder geschlossen wurde. Es hat auch nichts zu tun mit den Wahlen, die jetzt sowieso vorbei sind. Das sagt der zuständige Gemeinderat Michael Martig von der SP. Das letzte Märzwochenende gibt wettermässig kein Highlight. Dort die Prognose mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht gibt es nur noch einzelne Regengüsse. Temperaturen gehen auf etwa 4 Grad zurück. Morgen am Samstag erwartet uns einen wechselhaften Tag. Schon am Vormittag regnet es ab und zu immerhin zwischen die Sommer noch länger trocken mit ein paar wenigen Aufhellungen. Am Nachmittag geht es dann mit vielen Wolken und zeitweise Regenwetter. Dazu geht ein böiger Westwind. Die Temperaturen steigen im Oberbaselbiet auf etwa 8 Grad. In der Basler Innenstadt langen es noch für 10 Grad. Um Sonntag geht es noch mit vielen Wolken und ab und zu Regenwetter. Temperaturen steigen dann wieder auf etwa 12 Grad.
So wie die Sendungen vom Regionaljournal Basel am Freitag, 26. März. Am Mikrofon begleitet in der letzten halben Stunde hat sie der Peter Polak. Das nächste Regionaljournal Basel hören Sie morgen oben um 17:30 Uhr. Dann berichten wir unter anderem, wie sich die aktuelle Krise in der katholischen Kirche auch bei der Institution in der Region bemerkbar macht. Montagmittag um 3:30 Uhr, da hören Sie das hier.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. Casino-Konkurrenz im Raum Zürich. Besonders betroffen vom Pokern um die neue Zürcher Konzession ist das Casino im benachbarten Baden. Darum geht Aargauer jetzt in die Offensive. Grossmutterkonferenz im bernischen Chiental. Die heutigen emanzipierten Grossis können zwar auch Kinder hüten, lismen und bachen, sie können und wollen aber noch viel mehr. Und exklusiv die Handlung vom ersten Luzerner Tatort-Krimi, was Uri Schweiz und Nidwalden mit der Entführung vom Luzerner Regierungspräsidenten zu tun haben. Ihr hört es im Regional Diagonal, morgen Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.